Das letzte Werk, also nicht die letzten Werkzeuge. Wir haben 6 gemacht. 4 im Prinzip fehlen uns noch. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass die wichtigsten, ich denke, dass ich euch sie euch vorgestellt habe und dass sie eigentlich auch euch reichen, um gut arbeiten zu können. Ich möchte euch einfach ein paar vorstellen, die euch nochmal tiefer führen können, die euch noch mehr helfen können. Und wenn ihr denkt, ich habe so viel Zeit und so viel Lust, was könnte ich noch für ein Werkzeug nehmen, dann will ich sie euch nur kurz vorstellen, nicht zu tief da hineingehen, einfach nur noch kurz vorstellen, in der letzten Einheit sozusagen. Also, das nächste Werkzeug wäre den Gedankengang der Texteinheit entfalten. Das heißt, nachdem ich das alles gemacht habe, wäre es gut, dass ich jetzt diesen einen Gedankengang was ich bis jetzt entdeckt habe und gesehen habe, wie wird das in dem Text selbst entfaltet? Wie wird dieser Gedankengang im Text angeordnet? In den einzelnen Versen, in den einzelnen Satzteilen? Das wäre jetzt die nächste Aufgabe. Das heißt, ich mit meinem Hintergrundwissen, was ich jetzt habe, lese ich nochmal den Text und versuche ihn zu ordnen, einzuteilen. Das wollte ich jetzt gerade mit euch mit meinem Computer machen. Das heißt, ich habe den Text kopiert in eine Word-Datei oder Pages, egal welche Computer man benutzt. Und dann, dass man damit arbeitet und diesen Gedankengang sich grafisch auch dann aufbaut. Ich habe darüber schon kurz mal gesprochen, wie es möglich ist. Mein Adapter ist aber kaputt und das zeigt ganz komisch gelb an. Deswegen lasse ich das jetzt so. Und vielleicht ist auch nicht schlecht, dann verliere ich nicht zu viel Zeit damit. Es geht darum, dass ich mir links die Verse hinmache sozusagen und rechts ist der Text, sind Vers 1, Vers 2, Vers 3, Vers 4, dass ich einfach weiß, wo ich bin und rechts jeweils den Vers. Versteht ihr das so bildlich? Ja, ich nehme mal das Papier, ich mache Vers 1 und dann kommt Vers 1, meistens sind es 2 Zeilen oder 3 Zeilen. Das passt. Ihr habt visualisiert es im Kopf. Und dann geht es darum, dass ich im Prinzip zu sagen, okay, was ist der Hauptsatz, was ist ein Nebensatz? Darüber sprachen wir. Was ist ein Hauptsatz, Nebensatz? Den Nebensatz rücke ich ein, der Hauptsatz bleibt, und den mache ich dick, streiche mir vielleicht rot an, wenn ich das auf Papier mache, mit einer Farbe, dass ich sage, das ist mein Hauptgedanke. Vom Text her, ich mache mit euch so als Beispiel. Nein. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, ein zehnseitiges Ufer wegzufahren. Das ist mein Vers. Was ist der Hauptsatz? Was ist der Nebensatz? Vers 18. Als aber Jesus die Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Er sieht, und dann rücke ich ein, er sah die Volksmenge, welche Reaktion darauf hat, was hat er dann getan? Er befahl etwas. So rücke ich das Befahl ans jenseitige Ufer ein, also ich und schieb's nach rechts. Und ich schiebe das so weit nach rechts, bis ich unter das Wort, er sah und befahl. Ja? Das, was er da tut, hat eine Reaktion ausgelöst. Welche? Jesus sieht eine Volksmenge und daraufhin befiehlt er etwas. Zack. Und das hilft mir, so visuell zu sehen, was ist der Hauptsatz, was ist der Hauptgedanke und was ist die Reaktion, der Nebensatz. Und ich frage dann mich, allein wenn ich das sehe, warum befiehlt Jesus wegzufahren, wenn er eine große Volksmenge um sich sieht? Das ist eine komische Reaktion darauf. Und schon merke ich, da muss ich dem hinterhergehen. Denn normalerweise würden wir eine große Volksmenge sehen und eine Evangelisation veranstalten. Und wenn wir eine veranstalten, wollen wir, dass eine große Volksmenge kommt. Nehmen wir mal an, wir laden sie ein, alle große Volksmenge kommt und dann befehlen wir, lasst uns wegfahren. Das macht man nicht. Das würde ich Ärger von der Gemeinde kriegen. So, warum macht das Jesus? Und
ich sage euch ganz ehrlich, Jesus würde in jeder Bibelschule durchfallen. Im Fach Evangelisation würde Jesus an jeder Bibelschule durchfallen. Weil die Praxis, die er angewandt hat, alles andere ist, als die wir heute anwenden. Das wäre Note 6, falsch gemacht. Du kannst nicht, wenn die Leute kommen und von dir was hören, darfst du nicht gehen. Schaut mal in den Evangelien, wie oft er gegangen ist, wenn die Volksmenge kam. Jetzt ist die Frage, warum? Warum will Jesus gehen? Gehe ich nach. Allein von diesem, dass ich mir das visuell vorstelle, ergeben sich bei mir Fragestellungen und Beobachtungen weitere, die mir sagen, okay, ich muss dem nachgehen. So steht darüber. Und man könnte sogar so weit gehen, dass mein Lehrer im Masterstudiengang, der hat es eingeteilt in Objekt, Subjekt, Verben, Prädikat, alles. Und dann hat er die einzelnen Wörter darunter gestellt. Das ging für mich schon zu weit. Aber das half ihm, genau den Satz zu strukturieren und genau den Aufbau anzuschauen. Mir reicht es, für mich persönlich, das einzuordnen. Dann habe ich sozusagen Jesus sieht und befiehlt. Und dann kommt Vers 19. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Wohin wird er diesen Satz hintun? Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach. Worauf bezieht sich dieses Und? Als aber wird es sehen. Okay, das ist jetzt die Möglichkeit, auf das als aber sehen. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. So. Ja, wir reden jetzt vom Text. Worauf bezieht sich? Und ein Schriftgelehrter kam heran.
Auf den Befehl.
Genau. Und was ist der Befehl?
Wegzugehen.
Und dann dieses, geht mir in Vers 23. Und als Jesus ins Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Als Jesus Volksmenge sagte, lasst uns gehen, unten muss das parallel sein. Und die Jünger folgten ihm. Das heißt, hier geht es um das Thema der Nachfolge. So, genau. Und jetzt kommt einer und sagt, ich will dir auch nachfolgen. Und andere sagt, ich will dir auch noch nachfolgen. Und die anderen sagen, ja, leg dich hin, wir wollen auch nachfolgen. Versteht ihr? So, das heißt, allein visuell für mich gibt es einen Auslöser, eine Aufforderung zur Nachfolge und einzelne Nachfolger. Und ich habe wie viel von denen da in meinem Text dann? 3. Klassisch. Klassische 3-Punkt-Predigt. Kann ich aus diesem Text mir herausarbeiten? Anhand diesen 3 Typen der Nachfolger. Wobei ich niemals über die Nachfolger da reden würde, sondern die wären für mich ein Beispiel, wem es nachzufolgen ist. Wie Jesus anhand diesen 3 Nachfolgern zeigt, wer er ist. Das wäre so. aber versteht ihr, was ich meine? Hier, der Text vom Aufbau würde mir sogar helfen, meine Predigt zu gliedern. Wenn ich das grafisch mir so einschiebe und ich sehe, was bezieht sich auf was? Wenn er sagt, nur als Beispiel, und ein Schriftgelehrter kam herbei und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du willst. Ein Schriftgelehrter kommt, der Auslöser, Jesus sagt, lass uns gehen. Da kommt ein Schriftgelehrter. Dann sagt er etwas, der Schriftgelehrter. Er sagt, er gibt seine Motivation, ich will dir auch folgen. Und dann kommt eine Antwort Jesu. Worauf bezieht sich die Antwort? Ich kann das grafisch mir darstellen, dass ich sehe, oh, immer auf eine Antwort kommt, also einer Frage kommt Antwort, Frage kommt Antwort, Frage kommt Antwort. Und ich kann das wiederum gliedern. Das sind Auslöser, das sind Hauptsätze, das sind Nebensätze, das sind Sätze, die sich auf Reden Jesu beziehen, das sind Sätze, Antworten, die sich auf die Fragen von Jüngern beziehen. Und es hilft mir, meinen Text zu strukturieren. Das ist jetzt mit Worten sehr schwer. Das wollte ich eigentlich mit dem Computer ein bisschen machen. Einrücken, schieben, dick machen, ich mache Pfeile, ich mache Klammern, ich setze Aussagen in Klammern, sage, die gehören zusammen und ich schreibe hin, dann mache ich so eine Klammer und sage, das gehört zu diesem Satz. Erstens, das gehört zum diesen, das bezieht sich darauf, manchmal sogar auf einzelne Worte. So reibe ich den Text wieder und dann beginnt er noch mehr zu duften, wie eine Blüte. Je mehr ich sie reibe, umso... Ja, gerne.
Kannst du es mir rüberschicken?
Ich schiebe das wieder in diesen Ordner. Also, ja, das meine ich. Wenn ich den Ordner rein, dann könnt ihr alle das anschauen, wie ich diesen Text verschoben habe. Okay? So, das ist ein weiteres Hilfsmittel. Ich stelle es euch nicht vor. Es ist natürlich mit Computer recht einfacher, weil man einfach schieben kann. Wenn man das nicht hat, dann kopiert euch die Bibel oder diesen Text und versucht das mit Farben zu tun. Das heißt, ihr kopiert euch oder streicht diesen Hauptsatz an mit einer Farbe, die Nebensätze mit anderen zum Beispiel. Wenn ihr malen dürft, malt, dann nehmt einen Bleistift oder einen Papierstift und kreist etwas ein und macht so einen Pfeil. Das gehört dahin. Und dann schreibt vielleicht so daneben mit einem kurzen Kommentar, warum denkt ihr, dass es so? Das hilft euch zu sagen, das ist die Antwort darauf, das ist die Reaktion von dem auf das. Und so strukturiert den Text, und selbst grafisch dann, wenn ihr ein bisschen zurückgeht und ihr seht dann rot, 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 das ist, um was es geht. Und dann bringt ihr es schon mehr auf den Punkt. Und wenn ihr nur halbe Stunde habt, dann predigt bitte über das Rote und nicht über das Grüne. Versteht ihr? Weil so hilft, sonst ist es sehr schwer, dann über den Text zu predigen oder zu lehren, sondern ich muss bei dem Eigentlichen dann bleiben. Meistens, ich gebe zu, meistens ist das Rote so gewichtig, dass eine halbe Stunde dann auch schwer ist. Ja. Und darum, ich sage es nochmal zur Erklärung, auch wenn ich es lieber der ganzen Gemeinde sage, und darum will ich kontinuierlich predigen. Nicht, weil ich immer predigen will. Ich will schon predigen, das ist meine Berufung, das macht mir Freude. Aber darum will ich, damit man vorwärts kommt, damit man dranbleibt, weil du kannst nicht in einer Predigt dann das so. Und darum predigt mein Vorbild über das Matthäusevangelium 12 Jahre ungefähr. Weitere 10, das Lukas-Evangelium. Er hat 45 Jahre, über 40 Jahre in einer Gemeinde als Pastor gedient, predigt Sonntagmorgens und Sonntagabends und hat in den Morgensgottesdiensten die Evangelien gepredigt. Das war sein Dienst, 40 Jahre. Matthäus, dann Lukas, dann Johannes, dann Markus. Markus hat das letztes gemacht. Ich beginne mit dem Markus-Evangelium. Das hat er in den 40 Jahren seiner Gemeinde gemacht. Von 700 Mitgliedern, aber über 16.000 gewachsen, diese Gemeinde. Und Abendgottesdienst, Predigt über Römer, Hebräer, Epheser, über die anderen Briefe, über Psalmen, über die anderen. Aber morgen Gottesdienst nur Evangelien, weil sie Christus verkündigen wie kaum andere Bücher. Nicht, dass die anderen es nicht verkündigen, aber weil du kannst da nicht ausweichen. Das ist absolut klar, um wen es in diesen Büchern geht. So, das ist sein Anliegen. Und wenn jemand meint, ich bin langsam. Ich sage, das war so schmunzelhaft, weil die Geschwister, die in diese Gemeinden kamen, die merken sich nicht die Datums, wann sie in die Gemeinde kommen, sondern die Stelle. Ich bin in Matthäus 12, Vers 3 gekommen in diese Gemeinde. Heißt das, weil da war eine. Und dann wissen sie ungefähr, okay, vor 15 Jahren war das. In Matthäus 12, Vers 13 ist er gekommen in die Gemeinde. Der andere, ich bin in Lukas 10 gekommen. Ja, du bist abends gekommen. Nee, das ist dann, ich bin ein Römer. Ah, du bist abends dazu gestoßen. Dazu lehrte er bis in späte Zeiten, noch immer mittwochs, eine Bibelstunde. Das war sein Job. Gut, er ist auch ein begnadeter Lehrer von Gott gewesen. Das hat der Gemeinde nicht geschadet, im Gegenteil. Frucht ist hinausgegangen, ein Master Seminary, ein College entstanden dadurch. Viele Bibelschulen hier in Deutschland sind dadurch durch diesen Dienst entstanden. Keine Ahnung, ich finde das schön. Das ist tief. Ja. Okay, das ist etwas zu diesem Werkzeug, die Struktur. Nochmal, wenn es euch da helfen kann, manche sind so strukturiert, manche sind auch visuell, manche brauchen das so, ich bin so einer, so merke ich mir, der kann damit arbeiten. Wenn er sagt, hey, das verwirrt mich nur, ich lasse das sein. Das selbst meinen Schülern sage ich, wenn es dir nicht hilft, brauchst du das in der Ausarbeitung mir nicht geben. Wenn du schreibst, Willi, das hat mir nicht geholfen, schön, dann weiß ich Bescheid, das Werkzeug liegt dir nicht. Nicht jedem liegt alles, haben wir die Freiheit und nicht, na, aber ich muss. Nein, musst du nicht, das kann dir gut helfen. So, das war ja sehr schnell. Nächster Schritt. Ich nenne sie euch nur. Jetzt wäre es dran, nachdem wir das gemacht haben, ein paar Studien einsetzen, die jetzt nicht nur die einzelnen Wörter in den ganzen Kontext der Schrift anschauen, sondern theologische Themen, gesamttheologische Betrachtungen, systematisch-theologische Betrachtungen anzustellen. Ich möchte es kurz erklären. Das heißt, wir können diese überschreiben, verbleibende Probleme der Texteinheit lösen. Das hat mein Lehrer so schön formuliert, finde ich nicht schlecht. Verbleibende Probleme, das heißt, beim Studium habe ich gemerkt, oh, in diesem Text, da kommt das Thema der Erwählung ja vor, zum Beispiel. Ja? Dann wäre es an dieser Stelle jetzt zu sagen, dann muss ich kurz mich damit auch ein bisschen auseinandersetzen. Oder an dieser Stelle kommt das Thema der Lehre vom Heiligen Geist vor. Dann wäre gut jetzt darüber, dass ich mir kurz systematisch und theologisch mir kurz nochmal sage, okay, was ist meine Lehre oder was ist das Verständnis der Bibel vom Heiligen Geist? Wie passt das? Wie hilft es mir, meinen Text zu verstehen? Das heißt, ich gucke mir jetzt nicht einzelne Wörter wie Jünger an, sondern ich schaue mir ganz theologische Themen der Bibel an. Menschensohn. Die Lehre vom Menschensohn gucke ich mir an, zum Beispiel. Wie entfaltet das die Bibel? Wenn Jesus sagt, der Menschensohn hat nirgendwo, dass er sein Haupt hinlegt, worauf bezieht er sich? Warum sagt er Menschensohn? Und man kann das vom Wort her analysieren, aber auch ganz theologisch das betrachten. Und das hat was mit dem Thema des einen, er, der von der Frau kommt, der Sohn des Menschen, der Sohn der Frau, der Schlange den Kopf zermalmen wird. Das ist die eigentliche Bedeutung von Sohn Adams, heißt das eigentlich. Das heißt, das ist die Menschwerdung Jesu ist hier. Die Erniedrigung, die Selbstverleugnung. Er legte alle seine Herrlichkeit ab und wurde wie wir Menschen, Sohn der Menschen. Und mit dieser Selbsterniedrigung, und dann kommt der Sohn des Menschen, hat nirgendwo, wo er sein Haupt hinlegt. Das hat was mit dieser Selbsterniedrigung, Selbstverleugnung zu tun. Jesus erniedrigt sich, gibt alles auf. Er gibt sein himmlisches Schlafzimmer auf. Versteht ihr? Um auf diese Welt zu kommen. So, das ist ganz theologisch. Also von der Theologie der Bibel kommt damit hinein. Und es ist gut, über diese Dinge nachzudenken. Aber das ist nochmal eine Etage tiefer. Aber das könnte man machen. Das könnte man auch machen. Habt ihr Fragen dazu?
Wenn man jetzt so eine Predigt macht und auch so Themen stößt, man hat ja nicht die Zeit, jetzt jegliches Thema, in dem Abschnitt in verschiedene theologische Themen aufkommen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht man dann vor, dass man sagt, okay, um trotzdem nicht oder
zwei Dinge, Entscheidung treffen. Das heißt, entscheide dich und sag, das ist nach meinem Verständnis, bete darüber und entscheide dich für etwas, was ist jetzt dran. Und habe den Freimut auch zu sagen, dann ich entscheide mich dafür, ich denke, das ist primär zum Verständnis der Schrift. Und das andere schreibt ihr auf und sagt, da habe ich jetzt etwas, wo ich, wenn ich nicht dran bin, habe ich mein persönliches Bibelstudium. Weil wenn es dich interessiert, dann wirst du dem hinterhergehen, wirst Bücher dazu lesen, wirst Fragen stellen und so diese Dinge. Das heißt, treff Entscheidungen. Bei Wörtern, Studien, bei theologischen Studien, treff Entscheidungen, was ist primär für dich? Was hilft dir besser? Oder was ist, wo du denkst, das würde, wenn ich das verstehen würde, würde ich den Text besser verstehen. Das wäre interessant. Da gibt es ja, man kann so Kategorien machen. Absolut wichtig und dringend, wäre schön, ist nicht wichtig. So entscheide dich da, weißt du so.
Aber wenn es für den Text entscheidend ist, muss man sich
auseinandersetzen. Ja. Wenn du merkst, wenn ich das nicht raus habe, da bin ich mir nicht sicher, ob das auch wirklich die Aussage ist. Dann kannst du nicht auf die Kanzel gehen und dann mit Vollmacht predigen. Geht nicht. Und wenn es dich die Nächte dann kostet, dann musst du dem hinterhergehen, damit du mit Vollmacht predigen kannst, sagen kannst, das sagt die Schrift. Und wenn die anderen Sachen du eigentlich schon weißt, aber gerne noch mehr wissen würdest, aber dann nimm dir das, was du nicht weißt, damit du Klarheit hast. Ja. Und das tun, was du tust, schreibst dann eine Mail, rufst dann an, kommst vorbei, stellst dich hin, fragst nach. Genau das. Ja. Okay, nächster Schritt. Das geht jetzt schnell. Mag ich eigentlich gar nicht so. Dann bleibt nicht. Verbleibende Probleme der Texteinheit lösen. Das klingt sehr, sehr schön. Thomas Richter-like. Das ist, genau. Jetzt möchte ich mit euch eine Übung machen. Jetzt kommen wir langsam von der Exegese zu der Predigt, von der Exegese zu der Bibelstunde, zu Kinderstunde, zu Hauskreis, Frauenkreis. Und zwar, jetzt kommt der Punkt, ich kann mich erinnern, dass ich es mit dem Sammy am Anfang, dass ich ihm als Hausaufgabe gegeben habe. Ich sage, jetzt kommt der Punkt, jetzt musst du für diese Einheit in einem Satz die Hauptbotschaft formulieren. Jetzt musst du hingehen und für diese Einheit benenne eine Überschrift. Schreib eine Überschrift. In einem Satz, wenn es geht. Höchstens in zwei. Das heißt ein Haupt- und Nebensatz. So. Aber versuche es so prägnant wie möglich. Und jetzt wisst ihr warum. Wenn du das, was der Text sagt, nicht in einem Satz für dich auf den Punkt bringen kannst, hast du keine Botschaft für die Gemeinde. Das heißt, der Hauptgedanke, der Hauptsatz muss dir so klar und so präsent sein, dass er als, das ist dein Denken, du willst das sagen. Ich mache jetzt, tut bitte Buße. So, und jetzt alles, was ich sage und mache und ausschläge und so, hilft mir, um meine Intention, meine Botschaft zu vermitteln. Das heißt, wenn du dir selber nicht das präzise sagen kannst, um was es geht, wirst du nicht in der Lage sein, den anderen präzise sagen zu können, um was es geht. Ist das verständlich? Logisch? Ich halte das für einen sehr wichtigen Schritt im Übergang von der Exegese zur Predigt, zur Lehre, zum Weitergeben. Und der erste Schritt, ich werde mir bewusst und ich schreibe es mir auf und versuche es mir zu formulieren, was sagt der Text eigentlich? So, das heißt, ich ringe damit. Und das wird der Zeit, die Überschrift sich ein bisschen verändert. Und ich mache die Überschrift, ich schreibe es mir hin und dann arbeite ich weiter und am Ende denke ich, oh, ich muss sie verfeinern. Stellt euch mal vor, darf ich das so, ich gebrauche das jetzt mal, ob das klappt, weiß. Das ist eine schöne Teedose und das ist unser Text. Das ist der ganze Text hier. Nein, das ist das ganze Matthäus-Evangelium in Rede ein, an den Blöcken. Jetzt ist es besser. Und dann gibt es noch die einzelnen Verse hier. Ja, seht ihr das? So, jetzt, wenn ich eine Überschrift wähle für die Predigt, ich habe Matthäus 8, 18 bis 27. Das wäre jetzt, sagen wir mal, hier, okay? Nehmen wir mal, das wäre hier. Wenn ich jetzt eine Überschrift machen muss, dann ist es so wie ein Dach machen. Ich lege da ein Dach über diesen Text. Das ist meine Überschrift. Und dieser Dach, dieses? Das klingt voll komisch. Dieses Dach. Doch, jetzt schon, dieses Dach. Ah, ist trotzdem wie fremdlich. Dieses Dach darf nicht so sein, dass es über das ganze Matthäus-Evangelium geht. Dass es alles einschließt. Das ist nicht präzise genug. Es darf aber nicht so sein, dass es nur die Hälfte von meinem Text abdeckt. Auch das wäre nicht präzise genug. Es muss genau mein Abschnitt abdecken. Das ist die Überschrift, die ich brauche. Ich brauche eine Überschrift, die mir diesen Abschnitt beschreibt, im Wissen, dass das zu dem ganzen Dach passt. Das heißt, wenn ich das einfüge, dann würde das Dach immer noch gut aussehen und würde nicht so, sondern es würde immer noch ein schönes, das passt, das wäre ein, wie heißt das, so ein Segment, Ziegel von vielen. Es würde ein Dach ergeben. Das ist die Suche jetzt, dass ich für diesen Abschnitt die richtige Formulierung finde. Wie mache ich das? Ein paar Tipps dazu. Stell die Frage und beantworte sie zuerst. Also versuche zuerst den eigentlichen Textgegenstand zu definieren. Den eigentlichen Text, um was geht es eigentlich? Das heißt, warum geht es in diesem Text zentral? Diese Frage versuch zu beantworten in einem Satz. Wer steht im Fokus? Was steht im Fokus? Was würdest du, hilf mir mal, machen wir das mal zusammen für unseren Text. Um was geht es in diesem, nach diesen vielen Wochen und Reden und was steht zentral in unserem Text? Nein. Das ist schon mal gut. Jesus super, super gut ist Jesus als König, weil das jetzt... Ja genau, das hat was mit Jesus, der Allmächtige, das hat was mit seinem König zu tun. Er wird uns ja vorgestellt als der, die alle Macht hat. Himmel, wie auch auf Erden. Das haben wir im Matthäus-Evangelium am Schluss. Das passt ja in dieses Dach hinein, in das Ganze. Jesus als der Allmächtige. Allmächtig können wir sagen, Jesus als König über alles. Woher wissen wir, dass er der König über alles ist? Wie können wir uns absichern, dass wir da auf der richtigen Seite sind? Mal Kapitel 8 geht es um Heilungen, um Zeichen, um Wunder, das Jesus Macht hat über Krankheiten, er hat Macht über Dämonen, er hat Macht über die Schöpfung, er hat Macht über die Menschen, nämlich über ihre Gedanken und ihre Herzen und er hat Macht über die Wellen, Sturm und Wind. Das ist die Hauptbotschaft. Jesus ist der Allmächtige. Okay? Und das ist meine Botschaft. Das ist das Anliegen vom Matthäus-Evangelium. Und wenn ich eine Predigt halte oder irgendwas mache in einer Form von Lehre und das nicht verkündige, dann predige ich nicht Christus der Schrift gemäß und dann werden nicht Ströme des lebendigen Wassers fließen. Denn wer an ihn glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem würden Ströme des lebendigen Wassers fließen. So wichtig. Nicht wer an ihn glaubt, wie er es denkt. Nicht wer an ihn glaubt, wie man gelernt hat, wie es gemeindekonform ist, oder Tradition, wie meine Vorstellung von Jesus ist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es gesagt hat, so und nicht anders, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und er sprach von dem Heiligen Geist, den er geben würde. Kein Geist, keine Kraft, kein Fließen, kein Trinken an diesem Abend, an diesem Sonntag, wenn kein Löschen des Durstes, wenn man es nicht von der Schrift, nicht schriftgemäß Jesus lehrt und an Jesus glaubt. Oh, wie wichtig ist es. Man kann eine Predigt halten über Jesus und das nicht schriftgemäß. Und da kann man sich wundern, ich habe doch über Jesus geredet, aber kein Wasser gewesen. Wie die Schrift es sagt. Darum ist es so wichtig. Ich predige den Text und ich lege ihn aus und zeige Jesus, bei uns an, Jesus ist der Allmächtige oder Jesus der König über alles. Das ist der Hauptpunkt. Und ich gucke mir den Text an, meinen Abschnitt, und sage, wie zeigt es mir der Text? Wie malt mir der Text das vor Augen und beweist das, illustriert das, erklärt es mir? Und dann gehe ich hin und ich definiere dann die eigentliche Textaussage. Ich definiere den Textgegenstand, um wen was geht es. Und dann gehe ich zum nächsten Schritt und ich frage, was wird in dieser Texteinheit über diesen Gegenstand gesagt? Um wen geht es in diesem Text und was wird über ihn gesagt? Wenn ich auf diese beiden Fragen eine Antwort habe, kann ich eine Überschrift machen. Und die wird diesen Abschnitt abdecken. Und ich muss so schauen, dass es diesen Abschnitt auch abdeckt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, das ist die große Kunst. Das ist auch eine Gabe. Wie gesagt, John MacArthur ist für mich ein faszinierendes Beispiel. Gott hat ihm so eine Gabe gegeben, nach der Exegese Predigtgliederungen und Überschriften denen zu geben, die so auf den Punkt sind. Ich liebe das. Deswegen lese ich gerne ihn und höre ihn gerne, weil er hilft mir, das zu üben. Da bekomme ich geübte Sinne. Weil dann lese ich das und sage, oh ja, das ist gut. Und das hilft mir. Ich muss ehrlich sagen, manchmal sage ich, nein, das ist da könnte man noch ein bisschen feiner sein. Nach einer Weile. Das ist, ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch jetzt mich. Das zeigt mir, ich bin ein bisschen reifer geworden dann. Am Anfang finde ich alles gut, nach einer Weile beginnt es dann so auch da zu differenzieren und das ist dann mündig werden. Ja? Okay. Jetzt, also wir haben gesagt, es geht um Jesus, der ist der Allmächtige. Und was wird über ihn in diesem Abschnitt gezeigt? Wie anhand von welchem Thema wird seine Allmacht illustriert hier in unserem Abschnitt jetzt? Jetzt kommt Anni, deine? Nachfolge. Jetzt kommt erst unsere Nachfolge ins Spiel. Jesus, seine Allmacht wird anhand der Nachfolge uns illustriert. Das ist das Thema. Wie würdet ihr das jetzt, diese beiden Erkenntnisse, wenn sie ihr teilt, könntest du sie mit mir teilen? Da kam einer und sagte, ich will die Nachfolge. Dann sage ich, ich will auch die Nachfolge. Und sagt Jesus, kommt, folgt mir nach. Sehr offensichtlich, dass es hier um Nachfolge geht. Wie würdet ihr das jetzt, Jesus, der Allmächtige, der König, der Herr über alles und dann dieses Thema der Nachfolge in eine Überschrift bringen? Jesus, der allmächtige Kenner aller Herzen, zum Beispiel, wäre eine Überschrift. Würde das aber das Thema der Nachfolge da auftauchen, deine? Würde man aus deiner Überschrift wissen, dass das anhand von der Nachfolge uns gezeigt wird? Ja, oh, ich mache mir Gedanken. Das ist die Arbeit. Ich stelle mir Fragen, trifft es, bringt das zusammen? Wie könnt ihr es noch nennen? Wer hat noch eine Idee? Ich bin sicher, ihr seid so nervös, ich würde gerne das sagen, aber ich traue mich nicht. So ging es mir immer. Ja, wer hat eine Idee? Nein, nicht Beispiel, Überschrift. Wir brauchen Überschrift. Kein Beispiel. Ja. Nur Jesus ist wert, ihm nachzufolgen, weil er so allmächtig ist. Finde ich gut. Ja. Zum Beispiel, als Imperativ, als Aufforderung formuliert. Weil er allmächtig ist, sollten wir ihm nachfolgen. Und merkt, da ist immer noch im Fokus klar, es geht hier anhand, die Nachfolge illustriert uns seine Allmacht. Ihr habt Jesus entdeckt, den Allmächtigen, ihr habt die Nachfolge, also das Prüfen der Herzen und dann noch mehr definiert die Nachfolge, ihr habt alles das. Wie es formuliert, ich bin in der deutschen Sprache da nicht so mächtig, von daher, ich bin mir sicher, ihr könnt das viel bessere Überschriften da finden. Ja, das kann ich. Ich habe für diesen Text gewählt, Nachfolge auf dem Prüfstand des Allmächtigen. Ja, hast du es sogar, das siehst du. Ja, ich glaube, das habe ich sogar. Ja. Nein, aber man muss aber den Weg gehen, damit ihr es versteht. Weil, und jetzt, wenn ich darüber rede, ich stelle die Gemeinde den Allmächtigen vor. Und dann sage ich, worin zeigt sich? Ja, da gibt es welche, die wollen ihm nachfolgen. Und anhand ihres Wunsches nachzufolgen, zeigt er seine Allmacht, weil er ihre Herzen ganz genau kennt. Er weiß, welche Motive dahinter stecken. Für uns ist das, oh, er will ihn nachfolgen. Er muss nur wissen, was es für ihn kostet. Und Jesus sagt durch seine Antwort, ich kenne dich, du willst mir nicht nachfolgen, weil du weißt, wer ich bin. Du willst mir nachfolgen, damit du etwas davon hast. Aber wenn du nicht bereit bist, nichts zu bekommen, würdest du mir nicht nachfolgen. Wenn ich dir sage, du kriegst nichts davon, wirst du immer noch mir nachfolgen? Freund, ich kenne dein Herz. So, die Antwort gibt nicht, und er sagt, oh, du hast recht, ich bin überführt durch Buße, das ist nicht das Thema. Sondern hier geht es nicht darum, was wird daraus gemacht, sondern hier geht es darum, Jesus weiß genau, wer ihm nachfolgen will. Und er weiß, warum jemand ihm nachfolge, denn er kennt die Herzen der Seinen. Und er vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, wer an ihn wirklich glaubt. Und das ist übrigens immer wieder, die Volksmenge kommen und er haut ab. Warum? Weil er wusste, wer wirklich an ihn glaubt. Und dass sie nicht kommen, weil sie ihn lieben, weil sie ihn kennen, weil sie ihn verstanden haben, weil eure Bäuche satt geworden seid. Weil ihr von mir Essen bekommen habt, Trinken bekommen habt, einen Arztbesuch mit Heilungsgarantie bekommen habt, das habt ihr, darum kommt ihr zu mir. Aber ihr kennt wirklich nicht mich und kommt mir nicht wegen mir. Und jetzt macht Jesus Folgendes. Er sagt, soll ich euch zeigen, wer echt ist? Ich gehe mal. Und jetzt schauen wir mal, wer kommt mit. Und einige sagen, oh, ich will auch gern mitgehen. Und sagt, wirklich? Und es gibt einige aber auch, die gehen wirklich mit. Und wer sind die? Seine Jünger. Aber selbst wenn die mitgehen, auch ihre Herzenmotive kennt Jesus und weiß, warum sie das tun, was sie tun und ob sie Glauben haben oder nicht. Er ist der Kenner der Herzen. Und wenn das nicht im Fokus bleibt bei der Auslegung dieser Stelle, dann habe ich die Hauptbotschaft nicht erfasst. Und es gibt nichts Schlimmeres, über einen Text zu predigen und die Hauptbotschaft nicht zu verkündigen. Das ist mir echt so hängen geblieben, gerade von John MacArthur, der hat gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, über Jesus zu reden und falsch über ihn zu reden. Dann rede ich lieber gar nicht über ihn. Über ihn zu reden und falsch über ihn zu reden. Und man kann über Jesus reden und dabei sich selbst um sich permanent um sich selbst drehen. Das ist das, was mir immer wieder auffällt, dass wir über Gott Glauben reden, über die gute Nachricht und permanent darum sich drehen, was wir tun oder nicht tun. Was wir müssen oder nicht müssen. Und nicht, was wir glauben. Aber in der Bibel geht es permanent aus, du kannst Gott nicht gefallen, nur aus Glauben kannst du Gott gefallen. Überall ist das die Botschaft. Aber wenn wir verkündigen und reden, ich beziehe mich mit ein, wir sind so schnell dabei. Was musst du tun? Ja, glauben. Und Jesus würde sagen, selbst das ist es etwas, was der Vater dir geben muss. Und ich glaube aber, wenn wir so die Schrift lehren würden, ich beziehe mich damit ein, wenn wir uns so viel Zeit nehmen würden, und dann würden wir Christus predigen und ihn für uns vor Augen malen. Und dann würden wir ihn sehen und werden verwandelt von diesem Bild in das Seine, weil wir diese Herrlichkeit schauen würden. Und dann würde diese Herrlichkeit so was mit uns machen. Und ohne, dass wir denken, ich muss mich verändern, es würde uns verändern. Und wisst ihr, woran merkt man das? Wenn ein andere Menschen dann sagen auf einmal, du, ich sehe Christus in dir und denkst, nee, weil ich habe mich doch nicht angestrengt. Ich habe doch jetzt mir nicht vorgenommen. Ja, genau, weil es dich verändert hat. Und das sehen meistens die anderen und du nicht. Wie er in dir Gestalt gewinnt. Wie seine Gesinnung auf einmal zu deiner wird. Und das ist gut, dass wir es nicht sehen, sonst würden wir wiederum stolz werden. Ja? Christus, seid euch eure Überschrift bewusst. Definiert sie, versucht sie präzise zu machen. Geht nur mal drüber, reicht sie oder nicht? Drückt sie das Anliegen aus, was ich auf dem Herzen habe? Nochmal, Sammy kam vor 2 Jahren zu mir, ich weiß noch, und seine Predigt und sagte, ob er die Predigt so halten kann. Darf ich das erzählen?
Ja.
Für mich ist das das ehrt mich sehr und das bewegt mich, weil nicht, weil er zu mir kommt, oder ich meine schon, auch das freut mich auch, aber das einfach diese Haltung, ich finde sie richtig gut. Und dann legt er mir die Predigt wahnsinns ausgearbeitet. Und da musste ich ihm sagen, Freund, du hast eine Exegese, das ist keine Predigt. Kann ich mich erinnern. All diese Arbeit hast du gemacht, das ist noch keine Predigt, das ist eine Exegese. Du hast jetzt die alles erarbeitet, das ist noch keine Predigt. Und die erste Aufgabe ist, mach eine Überschrift darüber. Werde dir klar, was sagt, angesichts dessen, was du dir alles erarbeitet hast, was ist die Hauptaussage? Und dann schreib eine Predigt und gliedere anhand, mit der Hilfe des Textes, deine Predigt in einzelne Punkte, damit du diese Aussage belegen kannst. Könnt ihr mir da folgen? Ich arbeite an dem Text und ich habe eine Botschaft. Dann kriege ich eine Botschaft vom Herrn. Er sagt mir, Willi, durch diesen Text musst du der Gemeinde das sagen. Das wird zu meiner. Und ich werde mir zu meinem Gedanken klar. Ich glaube nicht, wie oft, selbst morgens, wenn ich vom Gottesdienst, ich wache auf und das Erste, was in meinen Gedanken ist, die Predigt. Und dieser Hauptsatz, was will ich heute Ihnen sagen? Und wenn ich das nicht habe, das ist nicht gut für mich. Da muss ich ringen. Ich muss wissen, was will ich heute sagen? Und wenn ich das habe, überlege ich mir, wie kann ich das Ihnen sagen? Was muss ich für Argumente bringen, Beispiele? Ja, aber wie kann ich das wissen? Ich gehe in meinen Text und ich gucke. Ich will sagen, Jesus ist der Allmächtige. Wie kann ich das sagen? Anhand der Jüngerschaft. Wie? Ich habe drei Beispiele. Was für drei Beispiele? Einen, der aus falschem Motiv kommt, der andere eine falsche Sicherheit sucht und der andere eine falsche Haltung haben. Zum Beispiel. Ich gucke mir, an welchen Beispielen illustriert Matthäus mir das, die Jüngerschaft. Und ich gucke mir die Beispiele genau an, ich habe sie. Und wenn ich diese habe, überlege ich mir, gibt es in der Bibel noch andere gute Beispiele, die mir helfen können, dieses Beispiel zu erklären? Oh, stimmt, im Alten Testament gibt es doch noch so eine Geschichte, die macht so. Oh, stimmt, auch Paulus redet darüber und hat das auch schon mal beleuchtet. Und dann gucke ich mir das an und hole das zur Erklärung, zur Bekräftigung, zur Unterstützung, damit die Schrift redet, damit man nicht sagt, das war die Willis Meinung, sondern guck mal, deine Bibelstelle, hier, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Ich bringe nicht so viele Bibelstellen, um zu zeigen, wie viele Bibelstellen ich kenne. Ich bringe die Bibelstellen, um zu zeigen, dass das Wort wirklich das sagt, als Beleg, als Beweis, als Autorität, als Zeugen führe ich auch. Auf zwei oder drei Zeugen sollst du jede Sache belegen. Darum mache ich das. Ich belege die Schrift mit dem Zeugen der Schrift. Das ist der nächste Schritt. Und das ist ein wichtiger Schritt. Formuliere eine Überschrift für deine Predigt. Okay? Übt. Das ist wichtig. Dann könnt ihr das von klein bis groß machen. Dann könnt ihr den gleichen Text den Kindern sagen und auch den Erwachsenen. Weil ihr wisst, was ihr zu sagen habt. Ja. Das könnten wir natürlich fleißig jetzt üben. Ja, das machen wir jetzt nicht. Und zuletzt, der letzte Schritt, den ich mit euch jetzt mache, wir können das als Anwendung bezeichnen oder den Text, ich lese wie der Professor, Doktor, nein, er ist kein Professor, aber sich die Bedeutung der Textaussage für heute stellen. Oder wir können einfach sagen, anwenden. So, ich überlege mir hier bei diesem Schritt schon, welche Anwendung hat der Text jetzt für mich? Und guck mal, das kommt erst jetzt. Gefühlt in unserem einem Jahr von der Exegese, gefühlt in der Vorbereitung, am Ende stelle ich diese Frage, nicht am Anfang. Und ich meine, dass das der Fehler ist in unseren Kreisen. Ist. Was muss ich tun? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Die Anwendung, praktisch muss es sein. Willi, gib mir ein paar Tipps. Ich das mag. Dieses nicht praktisch genug. Jetzt kommt die Anwendung, jetzt. Und diese Anwendung, ich gebe euch jetzt schon mal eine Hausaufgabe, die freiwillig ist. Lies den Hebräerbrief als Vorbereitung für die Gemeindefreizeit oder die Bibeltage. Geht durch und schaut euch, sucht nach der Anwendung, alles Gute dir, sucht nach der Anwendung im Hebräerbrief, welche Anwendungen er macht. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, das euch schon hilft. Und dann guckt euch die Anwendungen an und überlegt, ob ihr sie auch so und welche Anwendungen wir machen würden. Versteht ihr? Hebräerbrief lesen, nach den Anwendungen im Hebräerbrief suchen. Und der Hebräerbrief bringt die Anwendung nicht, das mache ich auch nicht. Und so predigt fertig, Anwendungen. Was bleibt hängen? Was müssen wir jetzt tun? Das ist die Anwendung, die ganze Predigt muss dann immer, das muss so hinein. Das heißt, wenn du hörst, es muss dir absolut immer wieder klar sein, was hat das da jetzt aber mit mir zu tun? Und das muss nicht am Schluss nochmal ein, zwei, drei Punkte, was könnten wir jetzt daraus lernen sozusagen. So die ganze Predigt muss dahin führen, dass es einem klar ist, was die Anwendung dazu ist. Hebräerbrief, schlag mal kurz auf. Ich gebe euch Kapitel 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Das ist die Anwendung. Wenn das so ist, dass Jesus höher als die Engel ist und der Schöpfer aller Dinge ist, dann müssen wir darauf achten, dass wir das nicht vergessen, dass er das ist. Okay? Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Wenn das so ist, was müssen wir tun? Betrachten Jesus. Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen ist, noch aussteht, jemand von euch zurück erscheint. Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, so lasst uns. Kapitel 6, Vers 1. Deshalb wollen wir, Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, jetzt mache ich ganz schnell, Kapitel 10, Vers 19. Da wir Brüder, Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst uns. Kapitel 12, Vers 28, deshalb lasst uns, Kapitel 13, Vers 9, lasst uns nicht, Vers 13, deshalb lasst uns. Merkt ihr, in jedem, nach immer wieder darum. Wenn das so ist, wenn Jesus der ist, von dem die Schrift sagt, wenn Gott das, dann gibt es eine Konsequenz für uns, Nachfolge. In Matthäus Erfänge. Dann gibt es eine Konsequenz. Ihn betrachten, ihn nicht vergessen, ihn nicht verachten, ihn festhalten, an ihn denken, über ihn er. Und nicht dann fleißig sein, dann bemühen und dann was weiß ich. Guckt euch mal die Anwendungen dann an. Gesundheit. Ich gebe euch ein paar praktische Tipps, die ich so sehr liebe, um nach der Anwendung zu suchen. Okay? Nachdem ihr alles das gemacht habt, sucht nach einem neuen Gedanken, den ihr noch nicht bis dahin gekannt habt, was der Text über Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist sagt. Geht den Text durch und sagt, was sagt der Text, wie stellt der Text mir auf eine Weise Gott vor, wie ich es vorher noch nicht gesehen habe. Was muss ich behalten über ihn? Was muss ich anschauen? Darf ich nicht jetzt vergessen? Was muss ich im Glauben festhalten über ihn? Wie wurde er mir jetzt gerade vor Augen gemalt? Das ist die Anwendung. Das Erste, das Wichtigste. Da könnten wir schon stehen bleiben, das wird schon reichen. Das ist, was der Hebräerbrief permanent in seinem Brief macht. Zweitens. Schaut nach Beispielen, die es wert sind, nachgeahmt zu werden. In dem Text. Welche Beispiele gibt uns der Text Paulus im Philipperbrief? Ahmt mir nach. Was? Fleißig zu sein, sich zu schlagen lassen, sondern sich den Blick auf Christus nie verlieren, auch wenn man im Gefängnis sitzt. Immer die Anwendung nie von Christus lösen. Wenn ihr die Anwendung von Christus löst, landet ihr im Gesetz. Freunde, gebt Acht darauf. Und glaubt mir, unbewusst machen wir das immer wieder. Gebt Acht darauf. Jede Anwendung, losgelöst von Christus, ist Gesetz. Nur als Beispiel. Männer, liebt eure Frauen. Das ist Gesetz. Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Das ist der neue Bund. Absolut. Jede Anwendung, die du ohne Christus machst, kannst du in jeder Religion predigen, in jeder Gemeinde. Und von daher hast du kein Evangelium, absolut. Das ist ein Kriterium, Prüfkriterium für dich selbst. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ist Gesetz. Als dem Herrn, ist der neue Bund. Ihr findet bei Paulus keine Anwendung ohne Christus. Er gibt konkrete Anwendungen, aber die sind nie losgelöst von Christus. Nie. Wenn wir das tun, predigen wir Gesetz. Und ich bitte euch wirklich, prüft das. Das kommt so schnell auf den Kanzeln und von gut gemeint. Hier steht so und so, also lasst uns so und so. Und jeder weiß, okay, und geht mit einem schlechten Gewissen nach Hause, weil er es nicht gemacht. Gibt keine Kraft. Das Gesetz vermag dich nicht zu verändern. Es vermag dir nicht zu helfen. Es ist kraftlos. Nur Christus hat die Kraft. Und ihr kommt nicht zu mir, damit ihr nicht Leben habt. Bringe sie, jeden, in jeder Anwendung zu Christus und zeig ihm die Quelle dafür. Zum Widerstehen, zum Gebet, zum Handeln, zum Spenden, zum Arbeiten der Gemeinde. Kein schlechtes Gewissen machen. Kein Evangelium. Also suche nach Beispielen, die nachzuahmen sind in Christus. Suche nach Geboten, die zu befolgen sind in Christus. Dieses Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So, Christus. Sucht nach Geboten, die zu befolgen sind. Ja? Sucht nach Fehlern, die zu vermeiden sind. Und wenn ich das sage, in Christus. Sucht nach Sünden, die zu meiden sind, die aufzugeben sind, in Christus. Sucht nach Verheißungen, die es gilt, in Anspruch zu nehmen, in Christus. Und sucht nach Prinzipien, nach denen man leben kann, in Christus. Nur als Beispiel, das sind ein paar Punkte, die helfen können, eine Anwendung aus dem Text anzuwenden, für dein Leben zu arbeiten, für die Gemeinde. Nie losgelöst ohne Christus das tun. Da predigen wir Gesetz. Das ist zur Anwendung. Und meine Bitte oder mein Vorschlag oder mein, vielleicht auch von meinem Predigtstil und Verkündigung, ich weiß nicht, wann, ob ich das mal gemacht habe oder ich bin nicht fertig mit der Predigt, meine Auslegung sagen, und jetzt kommt Anwendung. Mache ich nie. Ich möchte, dass meine ganze Predigt eine Anwendung ist. Ich will so predigen, dass der Geist Gottes jedem Einzelnen ins Herz legt, wo er nachahmen soll, wo er das Beispiel des sehen kann, wo er Sünde lassen kann, wo er Prinzipien erkennt für sein Leben. Und der Geist vermag jedem Einzelnen etwas anders zu tun. Wisst ihr, warum ich so sehr auch vermeide, präzise, praktische Beispiele in der Anwendung zu geben? Weil es dadurch automatisch die Anwendung auf nur einen bestimmten kleinen Kreis der Zuhörer einschränkt. Nur als Beispiel. Wenn ich sage, bitte isst kein Eis, weil es ist schlecht für die Verdauung, wegen Laktoseintoleranz. Ja, das ist eine Anwendung. Dann sagst du, oh ja, voll gut, weil ich habe damit Probleme. 90% haben damit kein Problem, würden das auch nicht tun, weil sie denken, das ist ja nicht gut. Diese Anwendung ist viel zu präzise, viel zu nah. Dadurch sagen, cool, dass ich nicht Laktose, was ist das? Das hat er mir nichts zu sagen, weil ich bin ja nicht laktoseintolerant.
Ja. Gibt es auch Beispiele?
Ja. Also nicht zu speziell. Ich würde sagen, so allgemein, wie es nur geht.
Weil der Helge Stadelmann sagt eigentlich gerade, wenn man Beispiel bringt, es darf ruhig auch speziell sein, aber andere finden sich da in deine Situation zum Teil wieder. Also man soll nicht zu allgemein werden, wenn man dann so, sage ich mal, wenn man dann zu, also damit sich dein Gründer wiederfindet.
Ja, ich denke, wenn du ein Beispiel gibst und keiner sich darin wiederfindet, dann ist das zu weit. Ja. Und das ist ja die Kunst. Aber wenn du ein Beispiel gibst, das nur, wo sich ein, zwei angesprochen fühlen und sagen, ja cool, das ist ja nicht mein Problem, dann hast du es zu eng gemacht. Und darum finde ich die Gleichnisse bei Jesus so gut. Weil sie bringen es auf den Punkt, aber die sind nicht zu präzise und nicht zu weit. Und man darf nicht zu viel hineinlegen, aber man darf auch nichts aus diesen Dingen machen. Beispiele: Wenn, mein nächstes, zum Beispiel, damit das gut wird, erfindet keine, googelt keine, liest keine Bücher dazu. Manche sagen, oh, wenn du durch die Welt gehst und ein Beispiel, schreibst dir auf. Manche machen sogar Karteien dafür, dass sie dann später, das ist ein gutes Beispiel. Und so, wirklich, das sind solche Ratgeber, habe ich alles schon in der Schulung und Predigen gehört, in der Bibelschule, ja, alles aufnehmen, damit du coole Beispiele hast, Einstiege und so weiter. Entweder hast du die Gabe, dass du die Welt so schaust und aus allem ein Beispiel sehen kannst, das ist eine Gabe. Wilhelm Busch hatte sie gehabt. Wilhelm Busch, der konnte in allem, was er sieht, hat er ein Beispiel gesehen. Das war seine Gabe. Aber wenn ich sie nicht habe, dann muss ich sie nicht mehr erzwingen. Ich möchte euch raten, bevor ihr die Beispiele googelt, wenn ich in Google meine ich, in der Welt sucht sie in der Schrift. Aus zwei Dingen. A, sind sie von Gott gegeben? Super Beispiele. Das geschah euch zum Vorbild, als Beispiel. Das Volk Israel. Als Beispiel, damit ihr wisst, was man tut und nicht tut. Ja? So als Beispiel. Die Schrift hat genügende Beispiele. Und die sind von Gott gegeben. Und die sind inspiriert. Und die vermögen, wissen, die stecken den Rahmen selber ab. Ich muss die dann nicht. Und sie haben Autorität und Vollmacht, weil sie Schrift sind. Wir haben eine Fundgrube von Illustrationen. Warum müssen wir die Politik, die Rente, den Betrieb, die Firma, den Sportverein, Kosmetikladen, was weiß ich, herbemühen, um die Wahrheit Gottes zu erklären. Als ob die Welt Gott erklären kann. Denn Gott hat in seiner Weisheit diese Weisheit verleugnet. Und wir meinen, mit dieser Weisheit der Welt Gott erklären zu können. Töricht. Hier haben wir genügende Beispiele. Je mehr du die Bibel kennst, umso mehr wirst du das anwenden. Sünden bekennen. Es verherrlicht Gott das, wenn man Sünden bekennt. Das verherrlicht Gott. Wie kann ich das als Beispiel geben? Oh, ich gehe in Josua und da gibt es ein Beispiel. Da hat eine ganze Familie, ich glaube die Grotte Korach, hat etwas getan, was Gott nicht wollte. Und haben sich bedient, haben geklaut. Und dadurch hat das ganze Volk Schaden genommen. Die haben den Sieg nicht einfahren können. Und die haben sich gefragt, warum? Und Gott hat gesagt, weil ihr von Gebannten genommen habt, weil da jemand geklaut hat. Und dann geht Josua dahin. Achan. Nicht Korach. Korach hat sie aufgehört. Ja, genau, die waren schon. Jawohl, war schon. Ja, stimmt. Achan. Und dann sagt er, gib Gott die Ehre und sag, was du getan hast. Gib Gott die Ehre, verherrliche Gott und bekenne deine Sünden. Wir haben ein tolles Beispiel, eine tolle Illustration. Warum? Inwieweit ist das verherrlichen Gott? Denn sonst würde das ganze Volk sagen, ja, Gott hat uns im Stich gelassen, Gott ist nicht mit uns, Gott steht nicht zu seinem Wort und die Feinde sind stärker und mächtiger und wir Armen haben, haben wir eine Niederlage erfahren. Oh Gott, warum hast du uns nicht geholfen? Das verunehrt Gott, weil Gott steht zu seinem Wort. Und in dem Moment, wo man Sünden bekennt, sagt Gott, es widerfährt mir, weil ich gegen dich gesündigt habe. Du behältst in einem Recht, weil du hast gesagt, wenn wir gegen deinen Willen handeln, wird es uns so passieren. Du hast Recht. Das verherrlicht ja Gott. Und die Menschen werden nicht sagen, ach du armer Kerl, warum widerfährt es dir nur? Ja, weil Gott sein Volk züchtigt. Ich bekenne, dass es mir zum Zucht geschieht. Verherrlicht Gott. Und die anderen denken nicht, ah, du armer Kerl. Und warum? Dass Gott dir nicht hilft, weiß ich auch nicht. Ja. Wir gehen bestimmte Wege, tragen Konsequenzen und schieben das Gott zu, verherrlicht Gott nicht. Bekennen wir unsere Schuld, bekennen wir unsere Sünde, verherrlichen wir Gott. Ich brauche kein Beispiel aus der Welt. Mir reicht dieses Beispiel aus dem Buch Josua. Und das hat Gewicht. Das hat Kraft, das hat Vollmacht, weil es Gottes Wort ist. Dadurch lernen die Menschen oder die Gemeinde das Wort Gottes noch besser kennen. Und auf einmal sind irgendwelche Geschichten aus dem Alten Testament, wo man denkt, hä, wieso hat Gott nur so gehandelt, bekommen Gewicht, bekommen Bedeutung, machen Sinn. Und sind im Kontext der ganzen Bibel eingebettet. Das hat was mit Gott verherrlichen zu tun. Gebraucht Beispiele aus der Schrift. Und ich würde sagen, und sehr sparsam. Seid sparsam. Nicht, dass ihr das nicht seid. Wir können Zeugnis einbringen aus unserem Leben. Wir können diese Dinge mit hineinnehmen. Das bedeutet nicht, dass gar nicht, aber das Gewicht muss einfach stimmen, okay? Wir können gerne etwas sagen, was die Leute, wo sie schon durchatmen und schon lachen können. Aber wenn meine Predigt permanent darüber besteht, dass ich Witze treibe, und erzähle und meine Einleitung mit einem Witz beginnt, das ist für mich dann ein Witz. Die ganze Predigt. Das Gewicht muss stimmen. Das Verhältnis muss stimmen. Ja? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja? Und die Hauptsache ist Christus von der Schrift. Okay. Ich bin durch, soweit. Ich danke euch für die Treue und lasst uns beten, dass der Herr das, wirklich die paar Fische und die paar Brote, die wir jetzt in der Hand haben, dass er das nimmt, dass viele satt werden können dadurch, okay? Lasst uns beten.